einen schönen Montagabend für Sie zu Hause, einen schönen Montagabend auch für Sie hier in der Runde. Es ist Zeit für Wild umstritten. Die ÖVP liegt quasi im Clinch mit allen anderen Parteien. Dann sprechen wir über einen Eklat. Verfassungsministerin Caroline Edtstadler ist heute mit Blutfarbe attackiert worden. Und das Thema Teuerung, das beschäftigt Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am meisten, sagen Sie selbst. Und auch darüber werden wir sprechen. Das machen wir mit heute zum ersten Mal Christa Kranzl bei uns. Sie sind Unternehmensberaterin, seinerzeit Staatssekretärin im Kabinett Gusenbauer, sind dann später aus der SPÖ ausgetreten und haben diesen Schritt bis heute nicht bereut. Schön, dass Sie da sind, Frau Kranzl.
Schönen guten Abend.
Ich freue mich sehr auf und über Florian Klenk, Top-Journalist, braucht man gar nicht dazu sagen, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter. Aber natürlich schon. Schön, dass Sie da sind. Und Ralf Wolfgang Lothar, Sie sind Mitglied der Geschäftsführung und Kommunikationsmanager bei Österreichs größtem Tabakkonzern und ebenso wie Herr Klenk auch promovierter Jurist. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Unser erstes Thema, die ÖVP legt sich am Wochenende mehr oder weniger mit allen anderen Parteien an. Zum Thema Familiennachzug. Sie wissen, da gibt es ja vor allem in der Bundeshauptstadt in Wien Probleme, sagt Bundeskanzler Karl Nehammer am Wochenende. Schon beim geringsten Zweifel müssen auch DNA-Tests durchgeführt werden, damit wir absolut sicher sein können, dass hier kein Missbrauch betrieben wird. Herr Klenk, so, das gibt es an sich schon, also diese Möglichkeit, hier einen DNA-Test durchzuführen, das gibt es, aber was soll daran falsch sein, wenn der Staat da jetzt einfach noch mal genauer überprüfen möchte, wer hier kommt? Weil da gab es ja jede Menge Kritik.
Das ist überhaupt nichts falsch. Es lenkt nur ab von der eigentlichen Frage, was die Integrationsministerin eigentlich für einen Plan hat, um diese Kinder, die jetzt kommen, in Österreich in Schulen unterzubringen. Also ich hätte jetzt irgendwie mal erwartet, dass der Bundeskanzler sagt, okay, da kommen jetzt 10.000, 6.000, 7.000 Kinder, die wahrscheinlich nicht so gut Deutsch können. Und wir haben jetzt folgenden 10-Punkte-Plan, um diese Kinder in Österreich zu verteilen, zu integrieren, zu beschulen und zu vollwertigen Mitgliedern der österreichischen Gesellschaft zu machen. Stattdessen reden wir darüber, ob wir ihnen mit einem Wattestaberl in den Mund fahren und einen DNA-Test machen, wo wir wissen, dass, glaube ich, 0,1% der Kinder nicht echt Familienmitglieder sind. Also wieder mal strategisch notwendiger Unsinn.
SNU. Also dieses SNU, was der Fleisch
macht. Also man könnte auch sagen, wir sollen jetzt Röntgenbilder machen oder so. Oder man könnte auch sagen, wir sollten die Schuhbänder ordentlich knoten. Oder irgendeinen Blödsinn sagen, dass wir halt das Stockerl hinwerfen und dann sitzen wir da und reden drüber und wir können sagen, wir müssen schauen, dass die Kinder die Schuhbänder gut geschnürt haben, damit sie nicht hinfallen.
Also Herr Lothar,
das einfach hinterm Plätzchen sagen.
Ja, das klingt jetzt noch Plätzchen, sagt Florian.
Nein, es ist alles okay, ja, was soll das machen? Aber die eigentliche Frage ist ja nicht, ob die abstammen, sondern ob sie eine ordentliche Schulbildung und eine ordentliche Kinder, vor allem im Kindergarten, ordentliche Plätze kriegen und ob sie dort was lernen. Das ist die Frage.
Herr Lothar, für Sie auch Unfug, billig, Punkte sammeln im Wahlkampf?
Ich würde ein bisschen unterscheiden. Ich würde Herrn Klenk zustimmen, dass für das, was jetzt da ist und direkt kommt, das sicherlich keine Lösung ist. Der DNA-Test per se ist wahrscheinlich eher die faktische Lösung, weil es ist dementsprechend, wie der Erlass aussieht, ist eine Umkehr. Das heißt, wie sollen die das schaffen, überhaupt den DNA-Test zu bekommen? Es wird eine zeitliche, sicherlich eine praktische Verzögerung geben. Es ist aber sicherlich nicht die Lösung. Das bin ich ganz, ganz bei Ihnen. Nur, deshalb sage ich, es sind zwei, die da sind, da frage ich mich auch, das hat man ja nicht. Das kommt ja nicht vom heiteren Himmel runter. Das hat man ja kommen sehen, dass das so kommt. Warum hat das Land Wien oder sonst wie sich da nicht drauf vorbereitet? Für die Zukunft, sage ich, ist der DNA-Test vielleicht eine praktische Hilfe. Aber die anderen Sachen müssen entweder gesetzlich, also national oder europarechtlich geregelt werden. Und da scheint der Bundeskanzler zumindest seinen jetzigen Regierungspartner nicht mit im Boot zu haben. Und deshalb kann er nur den DNA-Test per Erlasswege erlassen.
Ja, Sie sagen, das Land Wien, ihr habt ja deshalb so viele Leute, weil die Bundesländer ihre Quoten nicht erfüllen. Ja.
Also aber lassen wir mal, ich glaube, Frau Kranzl möchte auch gerne was sagen. Ja? Bitte schön.
Also ich glaube schon, dass das jetzt ein bisschen eine wahlkampftaktische Ankündigung gewesen ist vom Nationalratswahlkampf und ich stimme völlig zu. Also das ist ja ein Problem, das seit vielen Jahren bekannt ist. Also wenn Erwachsene nach Österreich kommen, dann ist es völlig klar, dass der Ehepartner oder im Endeffekt auch Kinder nachgeholt werden dürfen. Und als österreichische Staatsbürgerin bin ich ehrlich gesagt schon davon ausgegangen, dass die Identitäten festgestellt werden, schon jetzt festgestellt werden. Und wie Sie angeführt haben, es ist ein ganz ein kleiner Prozess. Prozentsatz, wo vielleicht das eine oder andere manipuliert oder nicht
ganz genau. Da muss man dazu sagen, dass seit 2015 gibt es diese Möglichkeit. Genau. Es sind in diesem Zeitraum in 9 Jahren ein paar hundert dieser Tests gemacht worden. Richtig. Heißt das aber auch nicht, dass jeder getestet wird. Und darum müssen wir mit den 0,1% vielleicht ein bisschen aufpassen.
Weil zuerst eben die Dokumente überprüft werden und eben im Ausnahmefall dann, wenn es Meinungsverschiedenheiten zwischen den einzelnen Akteuren gegeben hat, dann hat man auf diesen DNA-Test zurückgegriffen. Was ich jetzt mitverfolge, soll das eben umgekehrt werden. Mhm. Aber ich bin völlig bei Ihnen. Also wie will man das abwickeln? Und es ist nicht das Problem, das angesprochen wird. Ich persönlich bin der Meinung, das Bildungssystem, ja, das kann man insofern lösen. Es gibt so viele ländliche Schulen. Wenn die Verteilung in Österreich eine andere wäre, wenn auch die Bundesländer sich bereit erklären würden, entsprechende Quoten zu erfüllen, dann im Endeffekt kann dieses Problem angegangen werden. Denn ich kenne so viele Schulen in ländlichen Regionen, wo erste und zweite Klasse zusammengelegt worden sind, wo teilweise Schulstandorte überhaupt verschwunden sind.
Aber also das könnte Gegenfrage, man damit lösen. Es sind ja die Menschen, die ihre Familie zu sich nach Hause holen wollen, die sind ja schon in Wien. Kann ich so einem Menschen, Herr Lothar, dann sagen, tut mir leid, du musst jetzt Wien verlassen, weil irgendwann trippst du braucht man dich und dein Kind für die Schulklasse?
Naja, also ich würde mal sagen, bei den Problemen sollte man grundsätzlich über den Tellerrand denken und gar nichts außer Acht lassen, was man machen kann. Mhm. Ich glaube nicht, dass eine Zwangsumsiedlung erfolgen sollte, sicherlich nicht. Deshalb sei ja das, was jetzt hier besteht, dafür ist das keine Lösung, da braucht man gar nicht drüber reden. Die Kinder kommen, die sind da. Das ist eher eine Regelung in der Zukunft. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es die Quotenregelung allein ist. Da gehört dann sicherlich mehr dazu, die Frage des Sozialsystems, die Frage der Mindestsicherung, der Leistungen von Wien, die viel höher sind als die anderen Länder. Push-Pull-Effekt. Also da gibt es viel mehr. Ich bin mir nur nicht sicher, egal was kommt, ehrlicherweise, wenn man die schiere Zahl, ich mir anschaue, wie viele Kinder da pro Monat kommen, wird das auch mit einer Verteilung nicht gelöst werden können in Österreich. Es ist einfach zu viel. Vor allem mit dem, da gebe ich Herrn Klenk recht, Sie haben es diplomatisch ausgedrückt, der größte Teil ist ja nicht mal der deutschen Sprache mächtig. Das heißt, ich muss ein ganz anderes Schulsystem, muss ein ganz anderes das machen, als das im normalen Schulsystem ist.
Wir reden von 6.000 Kindern auf 250.000 allein in Wien. Ja, also das ist schon stemmbar, wenn man will. Es ist so viel, wie im 15. Jahr gekommen ist. Ich habe vorige Woche mit dem Peter Hacker so ein Hintergrundgespräch geführt, wo er
sagt,
das ist schon viel, aber das ist natürlich bewältigbar. Die ukrainischen Kinder zum Beispiel hat man eigentlich ohne große Probleme aufgenommen. Aber man muss es natürlich verteilen, ja? Und das passiert nicht. Und das, was mir schon auffällt, ist, wie die Bundesländer und die konservative Hälfte dieses Landes sozusagen nach Wien zeigt und sagt, ihr Wiener seid unfähig, und aber nicht beachtet, dass sich einfach die Bundesländer verweigern, die per Gesetz vorgeschriebenen Quoten einfach einzuhalten. Was müsste man machen? Man müsste vielleicht ein Nudging machen, man müsste Bürgermeistern anbieten, wenn ihr Flüchtlinge aufnehmt in eure Gemeinden, und zwar nicht in irgendwelche verkommenen Wirtshäuser, wo sie hinten sitzen im verschimmelten Hinterzimmer, sondern ihnen sozusagen einen ordentlichen Platz bietet, dann gibt es für die Gemeinde spezielle Zuschüsse zum Beispiel. Dann werden die Schulen können Gelder lukrieren, dann könnt ihr eure Schulbibliothek auswählen, was auch immer. Also man müsste ein bisschen kreativ werden. Aber ich habe von der Frau Integrationsministerin bis jetzt nichts gehört.
Die aber ist eigentlich nicht präsent. Es gibt einen weiteren Vorschlag, Frau Kranzl. Der Bundeskanzler meint auch, Asylberechtigte, das muss man immer dazu sagen, das sind Menschen, die eben dann ihre Familie nachholen dürfen, die sollen künftig womöglich zuerst mal nachweisen müssen, dass sie ihre Familie im Land erhalten können, beziehungsweise einfach auch ausreichend Wohnraum zur Verfügung haben. Das klingt jetzt aber logisch, oder auch nicht?
Naja, also wenn man den Asylberechtigten den Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen würde, und das würde ich sofort präferieren, dann kann genau das eintreten, weil dann können sie in die Lage versetzt werden, sich und ihre Familie zu erhalten. Also ohne Öffnung des Arbeitsmarktes wird das nicht möglich sein, das ist einmal völlig klar. Ich vertrete sowieso generell bei der Asyldebatte eine etwas andere Meinung, denn in erster Linie sind wir alle gefordert, tatsächlich auch Integration zu ermöglichen. Und da sind sowohl auch die Österreicherinnen und Österreicher gefordert und natürlich auch jene, die in unser Land kommen wollen. Mir fällt immer wieder auf, dass überwiegend immer nur über negative Beispiele gesprochen wird und berichtet wird, aber viel zu wenig über positive Beispiele. In unserer Gemeinde, wir hatten 2015, haben wir circa 10 Flüchtlinge, Persen bei Gotzdorf, 10 Flüchtlinge aufgenommen, ein Geschwister, Paar bestens integriert, sprechen perfekt Deutsch, haben einen Beruf erlernt, Matura gemacht. Ja. Also wir haben überhaupt keine Probleme damit gehabt. Und ich glaube, dass das auch wesentlich ist, ihnen eine Integrationsmöglichkeit anzubieten, dass sie auch in Österreich willkommen sind. Und vielleicht das eine, was mir immer ganz, ganz wichtig ist, diese ganze Asyldebatte wird meines Erachtens nur immer unter dem einen Aspekt, das ist Gefahr für die Österreicherinnen und Österreicher. Ja, die tun unseren Kindern weh, sie gehen einbrechen und so weiter. Faktum ist aber, wenn man sich anschaut, unseren Altersalmanach, Österreich, Deutschland und China waren die ersten Länder weltweit, wo 2020 im Endeffekt das Problem der Überalterung, das heißt, dass die Anzahl der über 50-Jährigen massiv die anderen überschritten hat. Also die Pyramide, das sind die Jüngeren, aber, das sind die Älteren,
aber das hat sich gewandelt. Das ist jetzt aber, Herr Lothar, das ist jetzt, das verstehe ich, und das macht dann auch Sinn. Das ist vielleicht für die Politik interessant, aber für mich ist das Staatsbürger ist das irrelevant. Also ich möchte, dass mein Kind in eine Schule geht, wo es gut unterrichtet wird, wo es keine Probleme gibt. Das ist ja auch in Ordnung, Herr Lothar.
Also ich glaube, der Vorschlag ist auch nicht neu für sogenannte Sekundärschutzbedürftige. Das sind Familien und Kernfamilien von Asylsuchenden, die nachsuchen, dass man da durchaus erwarten kann, dass ein bestimmtes Einkommen und vielleicht auch
Wohnraum vorhanden ist. Wenn sie nicht arbeiten dürfen, wie Frau Ganser sagt.
Ja, nochmal, wir müssen da schauen, weil ich sage, auch für die Rot-Weiß-Rot-Karte ist es so, dass ich ein bestimmtes Einkommen haben muss und meine Familie erst nachziehen kann, wie es ist. Deshalb ist da durchaus nichts einzuwenden. Ist die Frage, welche Höhe, wie lang das sein muss, etc. Aber nochmal, das ist eine zukünftige Frage für mich. Mhm. Da bin ich mit dem Herrn Klenk und mit Ihnen. Aber ich halte diese Kernfamiliendiskussion, diese Nachzug ist ja kein Asylthema, sondern ist die Frage aus Ehe, Familie, aus dem Recht da heraus. Und da kann ich durchaus andere Grundsätze anwenden.
Also würden Sie da auch ein bisschen strengere Grundsätze anwenden, Herr Klenk?
Ja, ich meine, wir reden jetzt nicht von Asylwerbern, sondern wir reden ja von anerkannten Flüchtlingen. Genau. Das heißt, die sind einmal sozialpolitisch gleichgestellt den Staatsbürgern. Dazu haben wir uns völkerrechtlich verpflichtet. Wir können natürlich sagen, das gilt alles nichts mehr, sondern wir haben uns dazu verpflichtet. So. Und dann haben wir immer gesagt, die alleinstehenden Männer, das ist nicht gut. Und so, jetzt kommen die Familien. Wir wissen, das ist in jeder Hinsicht für Familien an und für sich gut. Aber wir sehen natürlich die Leute, die sagen, wir wollen nicht, dass die jetzt in eine sozusagen mit Sozialgeldern überhäuft werden und das Nudging, arbeiten zu gehen, nicht eintrifft. So. Da muss man sich halt was überlegen, Einschleifregelungen überlegen. Ja? Natürlich wird eine Familie, die drei Kinder hat, auf einmal mit Mindestsicherung sehr viel Geld haben und das muss der Papa mal brutto verdienen. Mhm. Ja? So. Der Johannes Kopf hat oft schon gefordert, dass sich da die Beträge einschleifen müssen, dass man nicht alles oder nichts Prinzipien hat. Ich glaube, das wichtige Thema ist, sind die Dörfer. Es war im Profil kürzlich ein sehr interessantes Interview vom Präsidenten des Österreichischen Gemeindebundes. Die haben mit einer Neun. Kommission vom Neuen, nicht der Riedl, sondern der Neue, Bessel, der hat, die haben eine Fact-Finding-Mission gemacht nach Schweden und haben sich dort angeschaut, wie schwedische Dörfer, ich habe jetzt den Namen des Dorfs nicht parat, es war hochinteressant, wie die beschrieben haben, wie sich so kleine schwedische Gemeinden vorbereiten und wie die wirklich Ziele haben. Ja? Wir sagen, okay, du kommst daher, du kriegst es, du wirst eingeschult, du hast das und das Ziel zu erreichen, du kriegst dafür eine Wohnung, aber in 2 Jahren musst du dort und dort sein. Also da überlegt man sich, was man mit diesen Leuten macht. Bei uns habe ich das Gefühl, schaut man im Land, dass irgendwie der Wirt, dessen Geschäft nicht mehr funktioniert, halt hinten 30 Flüchtlinge unterbaust.
Und wenn die dann nach Wien fahren, hat man im Land
auch nichts. Der geht halt ein bisschen pfuschen am Hof und hüftet den Bauern, obwohl der überhaupt kein Bauer sein will, sondern der will ganz was anderes sein. Also das hat man das Gefühl, da gibt es kein Konzept. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was fehlt. Und darum gehen die Leute natürlich in die Stadt, dann gehen sie in ihre Communities. Ja? Ich lebe in der Nähe des Brunnenmarkts, wo es eine sehr lebendige syrische Community mittlerweile gibt. Die stehen von früh bis spät und hackeln. Ja? Und die Kinder gehen in die Schule und man merkt, die kommen da langsam an.
Ist ja auch vergleichbar mit den Auslandsösterreichern. Also diejenigen, die in anderen Ländern leben, die treffen sich auch mit der österreichischen Community. Also das ist grundsätzlich auch nachvollziehbar.
Eine Stadt ist ja mal grundsätzlich die friedliche Verdichtung von Gegensätzen. Und das ist ja mal nichts Schlechtes, wenn friedlich gegensätzlicher wird. Also es können nicht alle Menschen so sein wie wir. Das wäre fad. Ne? Dann wären wir in einem faden Kuhdorf, wenn es so bleibt. Und das ist jetzt die Frage, wer betreut die Jugendlichen am Nachmittag? Ist es dann irgendeine abgedrehte Extremistenmoschee, wo die Kinder sitzen und sich auf TikTok den islamistischen Prediger anschauen? Oder haben es vielleicht einen Jugendverein, der einen sozusagen ein bisschen Zukunftsperspektive gibt und auch ein paar westliche Werte mit?
Aber Herr Klenk, jetzt haben wir gesagt, die ÖVP ein bisschen im Clinch. Und das ist sie tatsächlich immer wieder jetzt in letzter Zeit mit anderen. vielleicht auch ein bisschen mit sich selbst, immer wieder auch mit den Umfragewerten. Aber jetzt gibt es was Positives, zumindest für die ÖVP in Vösendorf. Da holt sich jetzt Herr Klenk ein ÖVP-Bürgermeister bei den Gemeinderatswahlen gestern, die hat er selber initiiert, by the way, plötzlich die absolute Mehrheit in einer traditionell roten Gemeinde. Hannes Kotzer heißt der Mann, der seit gestern vermutlich noch immer feiert. Im Jänner haben Sie über den Herrn Kotzer noch geschrieben, der Trump von Vösendorf. Warum?
Naja, weil er im Kleinen zeigt, wie die Demokratie und die Art, wie kommuniziert wird, in die falsche Richtung gehen kann. Mal vorweg, Artikel 1 österreichische Bundesverfassung, Österreich ist eine demokratische Republik, das Recht geht vom Volk aus. Wenn das Volk den Herrn Kotzer wählt, ist das selbstverständlich anzuerkennen.
Was er gestern getan hat, ja.
Artikel 10 der Menschenrechtskonvention sagt aber, jeder hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, also wir dürfen das auch kritisieren.
Gut.
Ja? So, also wir dürfen, ich bin jetzt bei dem Teil. Was ist denn passiert? Der Herr Kotzer kriegt eine private Anwaltsrechnung, die er privat zahlt, weil er privat auf Twitter die Kinderfreunde beleidigt. Und er nimmt diese Rechnung, verändert sie, verändert die Betreffzeile, verändert die Adresse, verändert den Grund, also er macht wirklich eine kriminelle Tat, nämlich an einen, es ist kein Betrug, weil er sich selbst täuscht, sondern eine Veruntreuung und eine Beweismittel- oder Urkundenfälschung, legt es in die Gemeindekasse und will sich das Geld auszahlen lassen. So, also er bescheißt seine Steuerzahler, seine Wähler, seine Gemeinde. Und die Staatsanwaltschaft Wien nimmt dieses Delikt her, erklärt es zu einer nicht berichtspflichtigen Causa, also muss es nicht an das Ministerium erklären, und macht innerhalb von 2 bis 3 Monaten eine sogenannte Diversion, also eine Bußgeldzahlung. Der zahlt irgendein Bußgeld, wir wissen nicht wie viel, ich weiß nicht, glaube ich 1.500 oder irgendeine eine Summe, die 2.000, eine Summe, die den Schaden, den er da verursacht hat, wir Juristen lernen die Feuerbachsche Straftheorie, also es muss immer doppelt so teuer sein, aber nicht einmal doppelt so teuer ist, ja. Und stellt sich dann vor die Wähler und sagt, das Verfahren wurde eingestellt. Ist ja nichts dran. War ja nur eine Drecksuppe. So. Und die Medien in Niederösterreich, und in Niederösterreich gibt es leider noch immer keine Tageszeitung, eine niederösterreichische. Das unterscheidet Niederösterreich von Nordkorea, weil die haben wenigstens eine Tageszeitung. Die niederösterreichischen Tageszeitungen
wissen schon, dass du da auch wieder raus müssen, ja, in Niederösterreich. Gell? Ich sage sofort.
Also wieder rein. Die niederösterreichischen Tageszeitungen schreiben daraufhin, naja, er hat eine Rechnung umgeschrieben. Er hat einen Straftatbestand gesetzt, der hat ihn auch eingestanden und hat eine Busse bekommen. So, und jetzt wird das, und die SPÖ hat das auch gemacht, und das sind ja alle Politiker gleich so. Dann kommt die Gemeindeaufsicht, stellt fest, dass er sich, ich weiß nicht, über 30.000 Euro an Spesen
hat,
dass er sich seine eigenen Bücher auch kauft als Bürgermeister, dass seine Frau irgendwie Rechnungen legt für irgendwelche Baustellenverköstigungen, wo kann er was. Also, so. Und jetzt macht er öffentlich eine Gegenkampagne auf Social Media, ganz stark, versammelt die Gemeindeleute um sich, die Feuerwehrleute und die Honoration, und mobilisiert seine Fans und gewinnt. Und tatsächlich
mit absoluter Mehrheit.
Und tatsächlich fasziniert mich das. Ja? Entweder war er wirklich so ein glänzender Bürgermeister, oder es versagen hier wirklich Kontrollinstitutionen, die Justiz, die Medien, die, vielleicht auch die Opposition, die Kandidaten hat, der dann wirklich die Leute begeistert. Aber es sollte uns eigentlich bedenklich stimmen, weil ich bin schon der Meinung, wenn ein Bürgermeister sozusagen ins Taschel von mir greift, und das ist mein Taschel, das Steuergeld, weil da zahle ich meine Steuern hinein, dann sollte er eigentlich gehen. Und jetzt feiert er sich als Sieger, und die, die ihn kritisieren, selbst kluge Lobbyisten, sagen, also das ist wirklich, sieht man das Theater, und wenn einer hat geschrieben, also wenn der Klenk ihn kritisiert, ist klar, dass er gewinnt. Also irgendwie verrutscht da was, ja? Und das macht mich unrund.
Was ist verrutscht, Frau Kanzler?
Also es stimmt völlig zu, ja. Also sowas ist meines Erachtens ein No-Go, und das heißt was, wenn ich Niederösterreicherin, ja, wenn die Gemeindeaufsicht einmal einen Bericht schreibt und dort massive Missstände feststellt. Also
Sie meinen, das ist da schon ein Donnerschlag?
Das ist nicht
quasi
alltäglich, muss man dazu sagen, ja. Aber ich bin völlig bei Ihnen. Das merke ich auch. Demokratie braucht Mut, und ich vermisse mittlerweile diesen Mut auch in der Bevölkerung. Ich kann das nur so deuten, der Betrag wird wahrscheinlich zu gering gewesen sein. Waren ja, glaube ich, nur 1.100 Euro. Na, was ist das schon? Ja, die Volksmeinung ist mittlerweile eine, wenn es um Millionen geht, es passiert sowieso niemandem etwas, der irgendwo im politischen Umfeld ist. Und er hat es natürlich eine perfekte Kampagne gemacht. Er hat eine Leistung in den Vordergrund gestellt, hat sich entschuldigt, hat ein Fehlverhalten eingestanden. Und das hat wahrscheinlich zu diesem, oder hat zu diesem Ergebnis geführt. Trotzdem glaube ich, dass da die Bevölkerung generell aufgerufen ist, viel, viel genauer hinzuschauen. Weil, wie gesagt, ich glaube, der Bürgermeister von Vösendorf kann sich eine Rechnung von 1.100 Euro leisten. aber vielfach ist es auch politische Mentalität. Ja? Ich habe mein Amt und mittlerweile muss alles das Amt bezahlen und ich brauche überhaupt nichts mehr als Privatperson dafür ausgeben. Und das ist einmal absolut verkehrt.
Und, also höre ich da ein bisschen durch, dass das womöglich für uns noch nicht der einzige Fall ist.
Kann durchaus passieren.
Kann durchaus sein. Gut.
Ich finde gerade die Bürgermeister, da muss man schon fair bleiben. Die Bürgermeister sind oft Leute, die nicht wahnsinnig, gerade in kleinen Gemeinden, nicht wahnsinnig viel Geld kriegen.
Aber sehr viel Arbeit.
Ihre ganze Freizeit opfern. Ja, mein Vater war in einem Gemeinderat in Eichkammer zeitlang. Ich habe dir das mitgekriegt als Jugendlicher. Das sind Abende, wo die sitzen, wo die Flächenentwicklungspläne machen, Raumordnungssitzungen. Mhm. Wirklich teilweise harte Schwerarbeit. Ja. Und die haben ein Recht darauf, auch irgendwie akzeptiert zu werden als Leute, die sich für die Gemeinschaft einsetzen. Und insofern ist sowas ein echtes Problem.
Jetzt hat Herr Lothar, dass ich Sie da auch dazulasse, Florian Klenk hat damals auch geschrieben, sollen die Wählerinnen und Wähler entscheiden? Ja. So, das haben Sie getan. Sie wählen Hannes Kotzer, Sie bestätigen ihm Amt und geben ihm quasi die absolute Mehrheit.
Also ich glaube, eine Vorwegstellung zumindest, was ich gelesen habe, also wegen Veruntreuung ist es eingestellt worden, wegen der Urkundenfälschung war die Diversion. Also nicht so, also nur, dass wir das mal, glaube ich, auch klarstellen. Und ja, das mag schockierend sein, ich finde es auch schockierend, ich persönlich würde da nicht ihn wählen, aber da bin ich, wie war das mit dem Artikel 1, wenn das Volk das weiß und das kennt, wenn sie die Informationen, das ist eine Bringschuld, eine Holschuld hat oder sich erholen kann, dann ist gewählt gewählt. Also
da ja, das bestätigt baust, keiner sagt ja, dass der das nicht,
der baust,
niemand stellt das Wahlergebnis in Frage, aber man kann es sozusagen bewerten und der Satz, der Wähler hat immer Recht, heißt ja nur, der Wähler hat Recht in der Entscheidung, wer also Bürgermeister wird oder in dem Fall Gemeinderat, aber der Wähler hat deshalb nicht sozusagen immer Recht in seiner Sicht auf die Welt. Ja? Mhm. Also wenn die Mehrheit der Amerikaner den Trump wählt, kann man sagen, ist ein Blödsinn. Ne?
Ja, das kann man. Das ist richtig.
Aber das würde ich jetzt auch aufpassen. Ich kriege immer die bösen Zuschriften, Herr Klenk. Aber gut. So, aber Frau Kanzler, wie erklären wir uns das? Es hat Herr Klenk schon versucht, das ein bisschen auch vielleicht über die Medien auch ein bisschen zu sagen. Aber unterm Strich müssen wir sagen, Hannes Kotzer, wie gesagt, der feiert das seit gestern durch und der kann jetzt sagen, bei mir in meiner Gemeinde in Vösendorf, da sind meine Affären, Nicht-Affären der Wählerin, dem Wähler einfach wurscht und ein dickes Edge hinterher.
Also ich hoffe nicht, dass das jetzt pauschal so umzulegen ist in die Gemeindepolitik, sondern dass das vielleicht jetzt in Vösendorf tatsächlich eine große Sympathie für den agierenden Bürgermeister gewesen ist. Ich bezweifle, ob alle Informationen tatsächlich jedem so klar und bewusst gewesen sind. Ja, also das merke ich immer wieder, dass es da sehr große Oberflächlichkeiten gibt, dass er wahrscheinlich eine gute Kampagne gemacht hat, aber ich hoffe nicht, dass das, wie gesagt, der Alltag ist, denn ich finde es schlimm. Also zwischen mein und dein nicht unterscheiden zu können, ist etwas, was meines Erachtens sich nicht etablieren sollte. Und ich nehme jetzt nur ein Beispiel. Ja, also ich bin selber lange genug kommunalpolitisch tätig gewesen. Wenn es einmal so weit ist, dass das Volk gegen die gewählten Organe, und da nehme ich jetzt vielleicht die Gemeindeebene aus, aber das ist vielfach auf der Landesebene, auf der Bundesebene, dass die gewählten Mandatare nicht mehr die Interessen des Volkes vertreten, dann braucht es im Endeffekt auch den Mut der Bevölkerung aufzustehen und auch genau den Finger dahin hinzulegen und sagen, so, aber das wollen wir jetzt nicht. Und das ist etwas meines Erachtens, wo es noch großen Lernbedarf und auch Nachholbedarf geben muss und da natürlich auch die Medien gefordert sind, da klar im Endeffekt auch Bericht zu erstatten.
Darf ich vielleicht eins jetzt aus dem großen Nachbarland kommend sagen, was natürlich hier auffällt, ist die Masse an Ermittlungsverfahren, die Masse an Einstellungen etc., da herrscht eine Abstumpfung.
Genau.
Ehrlicherweise, das ist ja von, also ich fange schon an zu lächeln, das ist ja heute keiner mehr salonfähig, wenn er kein Ermittlungsverfahren mal hat. Da gibt es ein Thema, das ist in Deutschland anders, aber das liegt auch daran, das hört der Herr Klenk sicherlich nicht so gern, weil es bei uns das Zitierverbot gibt, deshalb sind die Ermittlungsverfahren natürlich auch nicht in der Öffentlichkeit, aber es ist hier ein Abstumpfungsverfahren. Ich höre ja jeden Tag heute Morgen eine Pressekonferenz, keine Ahnung, wer wieder angeklagt worden ist etc. Das ist keine Entschuldigung, bitte nicht missverstehen, aber es ist ehrlicherweise mittlerweile schüttel ich bloß noch den Kopf und frage, die WKStA macht 1000 Verfahren, 800 werden eingestellt und so weiter und so fort. Was soll ich da dann, Entschuldigung, von Recht und Unrecht und für mich dann rausholen. Bitte keine Entschuldigung, aber das wirkt schon so, wenn man es von außen anschaut, ein bisschen abstumpfen.
Das ist eine interessante These, weil so nach dem Motto, wir haben es die letzten Jahre dann ja gehört und vielleicht die eine oder andere Politikerin, meistens Politiker, der mir am Herzen liegt, ja, der wird da jetzt juristisch verfolgt. Na gut, jetzt hat der Hannes da eingegriffen, was soll sein, dass man da vielleicht wirklich schon abgestumpft
ist? Also die Außensicht, geben wir die Innensicht her, also dass von 1000 Verfahren 800 eingestellt wird, stimmt halt einmal nicht. Ja. Ich weiß, es wird immer wieder behauptet, da wie viele Einstellungen, das ist, hat ja damit zu tun, dass jede Anzeige, die dort hineingeworfen wird, muss sozusagen bearbeitet werden. Das heißt, wenn ich reinschreibe, ich zeige sie an, wegen der, ihre Krawatte ist nicht rot, ja, dann ist dieser Akteneinlauf und der wird eingestellt. Ja. Das sagt ja nichts über die Qualität
der Behörde. Aber sie ist nicht rot, die Krawatte. Gut. Ja, egal.
Das sagt ja nichts über die Qualität der Behörde aus. Und grundsätzlich ist es ja mal gut, wenn eine Korruptionsbehörde Sachverhalte prüft und wenn sie zu dem Ergebnis kommt, der Sachverhalt ist nicht strafbar, dann muss ich das Verfahren einstellen. Das ist ganz einfach so, wie wenn ich eine Autokontrolle habe und der schaut hinten meinen Kofferraum.
Aber ich glaube, da ging die Kritik gar nicht in Richtung der WKStA, sondern dass da ständig Anzeigen geschrieben
werden. Ja, Anzeigen geschrieben. Es werden ja nicht Anzeigen geschrieben, sondern die WKStA hat aufgrund des Ibiza-Falls, der sich jetzt zum 5. Jahr jährt, dieser Tage, eine Kaskade von Ermittlungen beginnen müssen. Wir haben das Offizialprinzip, die können Sie das nicht aussuchen, weil sozusagen wie bei einer russischen Matrioschka immer eine Puppe neu. Ne? Das fängt an mit der Ibiza-Affäre und dann geht es in die Telekom-Affäre und in die Öberg-Affäre und die, all die Affären, die halt jetzt aufgepoppt sind. So. Und die müssen das untersuchen. Und die haben nur 4 Leute.
Mir geht es nicht allein um die WKStA. Es ist grundsätzlich, ich sage nochmal, das ist in Österreich wie in Deutschland gleich, dass grundsätzlich das Ermittlungsverfahren nicht öffentlich ist. Grundsätzlich ist in beiden so. In Österreich ist es so, indem das alles nach außen liegt, habe ich auch bei der Anzeige X plötzlich das alles in den Medien. Da erscheint der Eindruck nach außen und dann wird es wieder eingestellt, wird der erscheint auch. Ich sage nur, ich will das gar nicht werten von der Qualität her, von dem her. Nur nach außen scheint es hunderte von Verfahren zu geben, die dann eingestellt werden etc. Nochmal, das ist keine Entschuldigung. Ja. Aber wenn Sie das von außen betrachten, nehme ich das langsam nicht mehr ernst. Aber
warum es gibt schon einen großen Unterschied, muss ich dazu sagen. In Deutschland gibt es eine Rücktrittskultur. Die gibt es in Österreich leider nicht.
Warum nimmt man das nicht ernst? Wenn wir eine Behörde haben, die untersucht, ob der österreichische Bundeskanzler Steuergeld hergibt, um positive Berichterstattung zu kriegen. Und ob ich eine Behörde habe, die mittlerweile nachgewiesen hat, dass die Familienministerin in den Steuertopf greift. Wenn ich ein Verfahren habe, dass der Bundeskanzler vor einem parlamentarischen Untersuchungstribunal nicht die Wahrheit sagt, dann ist das doch einmal grundsätzlich was Gutes, dass wir dieses System der Checks and Balances haben.
Dann, wenn es zur Anklage kommt, aber nicht bei einem Ermittlungsverfahren. Ich halte, das Ermittlungsverfahren ist ein nicht öffentliches.
Und da es in Österreich ist sehr viel öffentlich, das
wird ja in Deutschland wieder genauso über Ermittlungsverfahren berichtet. Herr Wulff ist dauernd berichtet worden und die ganze BMW-Affäre. Ich habe in Deutschland gearbeitet, 2 Jahre für die Zeit.
Ja, aber ständig über Ermittlungsverfahren. Der 54. STO sagt genau das Umgekehrte als in Österreich.
So, abschließend, Frau Gansel, ganz kurz bitte.
Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich mehr Ermittlungsverfahren durchaus auch mit Strafen enden würden, durchaus auch für politische Repräsentantinnen und Repräsentanten.
Okay. Ja, aber die sind ja fest unterwegs.
Okay, schauen wir bitte gemeinsam zum nächsten Thema, weil da brauchen wir, glaube ich, auch einige Zeit. In Wien kommt es heute zu zumindest mal einer Art Eklat. ÖVP-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler kommt heute Vormittag in die Akademie der Wissenschaften, das ist in der Wiener Innenstadt, und dort ist sie Gastgeberin Edtstadler bei der beginnenden Antisemitismus-Konferenz. Ein Aktivist hatte sie dabei schon erwartet. Schauen Sie sich diese Szenen jetzt an und hören Sie auch hin.
Not in my name. Ich hatte vor über 20 Jahren meine Bar Mitzwa hier in Österreich und ich kann es nicht ertragen, wie die österreichische Regierung, eine rechtsextreme Regierung in Israel, weiterhin supportet und hier den Völkermord nicht anspricht.
Herr Luthert, was ist das? Wir haben in der Redaktion lange diskutiert. Eklat, wenn ja, wie groß, wie klein? Was ist das für Sie?
Naja, das schließt sich ja jetzt an, Deutschland ist noch heftiger, wenn man das gesehen hat am Wochenende, wie Politiker angegangen worden sind von der SPD, der Herr Eckes in Dresden und so weiter und so fort. Ich glaube, der Umgangston grundsätzlich ist leider ein verschärfter geworden. Der objektive wie subjektive Gewalt hat zugenommen und das ist jetzt auch, glaube ich, ein Ausdrucksmittel, das ich mir zumindest in der Demokratie nicht wünsche. Das hat nichts mit einer Auseinandersetzung zu tun. das grundlegende Thema der Frage des Antisemitismus ist nochmal ein anderes, aber ich würde erstmal sagen, der erste Schritt ist, dass das sicherlich keine Ausdrucksweise ist, sondern in einem demokratischen Staat.
Lassen wir das mal bitte so kurz stehen und Sie dürfen sich bitte beide mal kurz überlegen, was Sie zu dieser Szene sagen. Wir machen ganz kurze Werbepause, sind dann in Kürze wieder da und besprechen dann diesen Eklat, nicht Eklat, schon Eklat, natürlich noch detaillierter. Bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wild umstritten, heute zum ersten Mal mit Christa Kranzl. Nochmal schön, dass Sie da sind, mit Florian Klenk, mit Ralf Wolfgang Lothar. Wir besprechen gerade diesen quasi Bluteklat. Da ist heute ja ein junger Aktivist, Herr Klenk, vor die Akademie der Wissenschaften, hat dann dort auf die Verfassungsministerin Caroline Edtstadler gewartet. Und hier ist es nochmal zu sehen, dieser junge Mann. Ja, und hat dann da irgendwie ja, diese Blutfarbe verspritzt. Und dann ruft er, wir haben das vorhin auch zugespielt, er habe vor 20 Jahren seine Bar Mitzwa gehabt. Das ist quasi ja, diese jüdische theologische Reife, so im Alter mit 13 Jahren. Ja, also will damit zeigen, er ist Jude, ja, kann aber mit der... Und sagt dann, not in my name, spricht dann von rechtsradikaler Regierung in Israel. Was sehen Sie in diesen Szenen?
Also die Methode ist natürlich abzulehnen, jeder körperliche Angriff, und das ist ein körperlicher Angriff, ist in einer Demokratie unzulässig. Also das stellen wir außer Streit. Ich glaube, dass es sich sozusagen gerade auch, wenn man sieht, innerjüdisch die Diskussion radikalisiert. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man Stimmen, die diesen Krieg kritisch sehen, die in den israelischen Zeitungen in der Haaretz jeden Tag publiziert werden dürfen. Hier in Österreich, wenn sie auch nur einen Millimeter abweichen von dem, was die israelische Botschaft kommuniziert, sofort auf den Hinterkopf haut. Und das ist keine gute Entwicklung. Dass man Omri Böhm, einen der wirklich gescheitesten Philosophen,
Nur zu erklären, ein deutsch-jüdischer Philosoph, der morgen im Rahmen der Wiener Festwochen sprechen soll. Genau. Da gibt es aber harsche Kritik.
Der soll am Judenplatz sprechen. Und Ariel Muzikant hat interveniert bei der Erste Bank. Der Reichel hat daraufhin interveniert, also der Chef der Erste Bank beim Chef der Stiftung, der Erste Bank Stiftung, die in ganz Osteuropa Demokratie, Meinungsfreiheit, Pluralität fördert. Und die haben daraufhin sich als Sponsor zurückgezogen und haben gesagt, sie wollen damit nichts zu tun haben. So, der Kurier titelt am Wochenende Antisemitismus. Klar, der Omri Böhm hat selber in Gaza gekämpft für die israelische Armee. Also das ist völlig überzogen. Jeder, der den Omri Böhm kennt, weiß, dass der eine sehr weiche, moderate Position einhat. Er ist für den Einparteienstaat. Und jetzt kann man der Meinung sein, man ist anderer Meinung als der Herr Omri Böhm. Ist ja völlig in Ordnung. Wenn der Herr Ariel Muzikant der Meinung ist, er ist anderer Meinung, dann soll er sich hinstellen und mit ihm diskutieren. Aber was man hier verhindert, ist, eine Debatte zu ersticken. Und das ist in einer liberalen, offenen Gesellschaft nie gut.
Frau Kanzler, Sie haben es lange gewartet. Sie haben diese Szene gesehen von dem jungen Mann. Omri Böhm wurde jetzt schon angesprochen von Florian Klenk. Wo verorten Sie sich da bei diesem Vorfall heute? Bei Omri Böhm morgen?
Ja, also ich glaube, genau solche Aktionen sind zurückzuweisen. Also
das bringt einmal nichts.
Das bringt überhaupt nichts. Das schürt meines Erachtens dann wieder nur Gegenattacken und Gegenaktionen. Das bringt überhaupt nichts. Okay. Also das Gespräch, die Diskussion zu suchen. Ich sage immer, Österreich bezeichnet sich als neutrales Land. Ja, und dann solche Vorfälle, dass jemand ausgeschlossen wird bei der Festwocheneröffnung, das halte ich für absolut den verkehrten Weg. Ich habe schon Verständnis, wie man generell jetzt diese Auseinandersetzung in Israel bzw. Gazastreifen sieht, denn es gibt immer die betroffene Bevölkerung. Und ich würde mir so sehr wünschen, auch wieder aus der Sicht eines neutralen Staates, wie es Österreich ist, dass weltweit alle Möglichkeiten ausgenutzt werden, um diese Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Denn immer nur Gewalt kann nicht die Antwort sein. Und es gibt am allermeisten...
Ja, Frau Kanzler, das ist ja klar, aber es sagen viele jüdische Menschen, die Hamas kann genau jetzt und hier diesen Krieg beenden. Bitte lasst die 133 Geiseln einfach frei und morgen ist dieser Krieg vorbei. Es wird aber dann kritisiert, dass es immer jetzt nur in die Richtung des Staates Israels geht.
Wenn ein Krieg ausbricht, ja, oder zumindest sagen wir es einmal so, der Ausbruch war die Handlung der Hamas, die ist striktestens und strengstens zu verurteilen, überhaupt keine Frage nicht. Aber wenn ein Krieg beendet werden soll, dann braucht es alle Parteien. Und dass die Geiseln freizulassen sind, völlig klar. Aber ist es tatsächlich so, dass Israel bereit ist, an den Verhandlungstisch zu kehren? Ist es tatsächlich so, dass eine Lösung gefunden werden will, auch von Seiten von Israel, die Problematik in diesen Gazastreifen wirklich einer dauerhaften Lösung zuzuführen? Also ich kann mich erinnern, es geht ja schon weit zurück, das geht ja schon unter der Ära Kreisky, immer wieder diese Konfliktsituation, das ist bis heute nicht gelöst worden. Und ich glaube, dass das alles mit hineinspielt zuzuschauen, also die Bilder auch in der betroffenen Bevölkerung der Kinder, das ist furchtbar. Ja? Und ich kann da solche Aktionen dann damit im Endeffekt möglicherweise, egal welche Partei, heute gehört der Uni-Demonstration auch, ja, wo wieder pro-palästinensische Demonstranten agieren, das bringt nichts. Ja. Also ich würde mir wirklich wünschen, wenn man eine Auseinandersetzung beenden möchte, dann kann es nicht Gewalt, Gewalt, Gewalt gehen, sondern dann kann es nur mit Verhandlungstisch und da entsprechende Lösung. Und jeder wird aber wahrscheinlich...
Aber wir hoffen, das muss ich immer sagen, das muss ich sagen, da müssen wir Österreicherinnen und Österreicher uns auch ein bisschen an der Nase nehmen, weil wir kennen weder Krieg, wir haben das Nachbarländer Deutschland und die Schweiz und Italien und wir sagen dann immer, du sollst halt verhandeln, liebe Leute.
Ja,
Herr Lothar, bitte.
Ja, ich glaube, mal so helikopterview-mäßig vom Herrn Klenk kann ich zustimmen. Israel ist die einzige Demokratie da unten. Es gibt sonst keine Demokratie. Und da sind Möglichkeiten, Auseinandersetzungen, auch wenn ich kein Netanjahu-Freund bin. Das muss man, glaube ich, erst mal voranstellen. Ich glaube, man muss auch voranstellen, dass man keine Täter-Opfer-Umkehr haben. Wer am 7. Oktober angefangen hat zu der ganzen Sache, ist, glaube ich, auch relativ klar, dass die Hamas ist. Wenn wir jetzt nach Österreich schauen, um das es ja an sich geht, und ich mag das jetzt nicht bewerten vom Herrn Böhm, muss doch sagen, dass er die Besiedlungspolitik zum Teil mit dem Holocaust gleichstellt, dass er die Apartheid dort sieht von Israel, so wie in Südafrika. Das kann ich so nicht sehen, aber lass mal das auch weg. Da bin ich auch mit dem Herrn Klink.
Das hat er gestern dezidiert bei Martin Dürr bestritten.
Ja, aber in seinen Büchern müssen wir es mal nachlesen, was er sagt. Wir definieren Apartheid und dann bin ich mit Ihnen. Das heißt, es gibt zig Begriffe von Apartheid, aber lass mal das auch weg. Ich glaube, eins ist richtig und mir ist es wurscht, ob links oder rechts, solange es im Rechtsrahmen ist, sollte ich die Rede- und Meinungsfreiheit lassen. Was ich nicht angebracht finde, definitiv nicht, ist, dass diese Rede am Judenplatz stattfinden soll. Das finde ich grundsätzlich als politische Rede. Politischen Platz falsch. Kann von mir aus reden, wo er will, aber dort halte ich es wirklich nicht angebracht.
Finden Sie das passend dort?
Also ich finde es unpassend, wenn der ehemalige Präsident der Kultusgemeinde sagt, er will Eier werfen vor dem Shoah-Denkmal. Das halte ich für pietätlos.
Er hat gesagt, wäre er 30 Jahre jünger,
Das finde ich zum Beispiel pietätlos. Ja. Natürlich kann Omri Böhm am Judenplatz eine Rede halten. Warum denn auch nicht? Warum soll er das nicht dürfen? Wir können dann darüber unterhalten, ob diese Rede angemessen war oder nicht. Aber wo sind wir denn mittlerweile, dass wir vorschreiben, wo jemand eine Rede hält? Mhm. Ja, ich bin wirklich kein Freund des Herrn Varoufakis und schon gar nicht zu seinen Einlassungen zu Hamas. Ja, er hat wirklich unerträgliche Sachen gesagt. Aber dass die Deutschen mittlerweile ein Einreiseverbot geben und sagen, er darf nicht einreisen zu einer Konferenz. Der ehemalige griechische Finanzminister zeigt, wohin wir rutschen. Mhm. Und wir müssen lernen, offene Debatten zu führen. Wir müssen lernen, Gegenmeinungen auszuhalten, gegen sie zu argumentieren. Das ist der Kern einer liberalen Demokratie. Und das, was der Herr Mutzikant da gemacht hat, und leider auch die erste Stiftung, da muss man den Boris Mate leider auch in die Pflicht nehmen, der wirklich ein feiner, liberaler Kerl ist. Aber das ist der Chef der erste Stiftung. Aber herzugehen und hintenrum zu intervenieren, das, was nicht stattfindet, anstatt sich der Diskussion zu stellen, das befördert Gegendruck. Und das ist das, was wir sehr oft gerade in den muslimischen Communities erlebt haben. Wenn jemand also gesagt hat, ich mache einen Vortrag gegen die, weiß nicht, über die Scharia oder über die Rolle der Frauen, dann haben immer die muslimischen Verbände interveniert und gesagt, das dürft ihr nicht. Und das hat man dann genannt, die Cancel Culture. Ja? Jetzt erleben wir eine Cancel Culture von rechts. Interessanterweise. Jetzt werden Leute, ich erinnere den Auftritt von der Deborah Feldmann im Gartenbaukino, eine wirklich gescheite Frau, die durfte im Gartenbaukino nicht mehr auftreten. Mhm. Also wo sind wir denn?
Aber ich würde bitte nur mal ganz kurz unterscheiden zwischen Varoufakis, der eindeutig sagt, ich unterstütze eine terroristische Vereinung wie die Hamas, dessen Einreiseverbot genauso, glaube ich, berechtigt wie für Herrn Zellner mit der Remigrationsdiskussion. Das sehe ich da also nicht.
Ich halte auch ein Einreiseverbot für Herrn Zellner für falsch.
Ja, ich halte es für richtig zum Schutz.
Da muss man ihn verurteilen und da muss man ein rechtlich geregeltes Verfahren machen, wo man ihn anhört und dann muss man sagen, warum lasse ich dich nicht rein. Aber wenn wir in liberalen Demokratien anfangen, Leute, die uns nicht, wenn ich den Herrn Zellner nicht einreißen lasse, warum lasse ich den Herrn Kickl einreißen? Was ist der Unterschied zwischen dem Herrn Kickl und dem Herrn Zellner? Erklären Sie mir den. Und was ist der Unterschied zwischen dem Herrn Kurz und dem Herrn Kickl in der Flüchtlingspolitik gewesen? Also wenn ich so anfange, dann begebe ich mich auf eine ganz, ganz gefährliches Terrain. Sagen Sie mir den Unterschied zwischen Herrn Sellner und Herrn Kickl.
A, können Sie, Entschuldigung, der Herr Sellner hat es ja auch gemacht, Sie können gegen so einen Bescheiden selbstverständlich gerichtlich vorgehen. Ist ja keine Frage, ist ja nicht aus dem Nove, ist ja ein demokratischer Staat, ganz in Ordnung. Aber ich würde auch sagen, ich lasse dich erstmal nicht einreißen und bitte, dann kannst du deine Rechtsmittel benutzen.
Was ich zu dem Thema noch...
Dann bitte auch den Herrn Kickl. Dann auch den Herrn Landbauer und dann auch den Herrn Waldhäusl, weil die haben nichts anderes gesagt als der Herr Sellner. Die unterstützen den sogar, der Kickl zahlt sogar Inserate für die Zeitung vom Herrn Sellner. Also wenn wir damit, jetzt diskutiere ich sozusagen für die Rechte jener, die ich als politische Gegner empfinde. Ja? Der Herr Sellner ist sicher nicht irgendjemand, für den ich Sympathien habe, aber wir müssen doch in einer Demokratie sagen, Einreiseverbot dann, wenn du wirklich eine Gefahr darstellst. Deine Meinung zu äußern, ist einmal grundsätzlich in einer Demokratie zulässig. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie wir das machen, wenn dann die Linken anfangen, nicht einreißen.
Naja, da ist der Entschuldigung, dass jetzt bitte nur ein Abschlusssatz ist. Und es ist der Grundsatz der wehrhaften Demokratie. Ich muss nicht jedem zulassen, der Demokratie, der die Demokratie abschafft, dass er die gleichen Rechte und Mittel hat. Das ist nun mal so. Und insoweit glaube ich durchaus, dass es berechtigt ist.
Der präventive Sicherheitsstaat, also ich fange mit ein bisschen zum Einreiseverbot,
Reisebeschränkungen. Eine abschließende Frage noch, und da bitte ich Sie, Frau Kanzlerin, kurze Antwort. Aktuelle Bilder aus dem alten AKHs, dem Unicampus dort in Wien, zeigen jetzt, es haben da heute auch Aktivistinnen und Aktivisten begonnen, ein Gaza-Protestcamp aufzuschlagen. Auch hier sieht ein bisschen ähnlich aus wie in den Vereinigten Staaten. Es gibt dort Palästina-Flaggen. Ja, Frau Kanzlerin, ein bisschen spät, weil in den Staaten ist das Ganze ja schon wieder mehr oder weniger durch. Late to the party, oder machen wir das einfach auch mit? Wie werten Sie das?
Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist der Recht der jüngeren Generation, durchaus heiße Themen aufzugreifen und sich dazu zu äußern. Ich würde mir nur wünschen, eine Universität ist für mich ein Platz, wo es um Wissen geht, wo es um Visionen geht, wo es durchaus auch Lösungsvorschläge zu erarbeiten geht. Das würde ich mir wünschen, dass vielleicht dazu die jüngere Bevölkerung auch Vorschläge macht.
Vielleicht machen die das auch, das kann ja sein.
Kann ja sein, ja. Während die Rechte, so wie ich da gesehen habe, geht es eher sehr einseitig. Okay. Und das ist vielleicht nicht der optimale Weg.
Warte mal zu stehen, kommen wir zu unserem abschließenden Thema. Wir haben Sie letzte Woche oder ganz konkret am Donnerstag ersucht, ganz einfach bei unserer Online-Umfrage mitzumachen und uns bitte zu sagen, welche Themen Sie zu Hause am meisten bewegen. Und das Ergebnis ist relativ eindeutig. Da ist nämlich Teuerung, Mieten, leistbares Leben für mehr als jeden vierten von Ihnen das wichtigste Thema, dann gefolgt von Zuwanderung, Krieg in der Ukraine mit etwas Abstand dann dahinter. Frau Ganz, liegt das daran, weil tatsächlich womöglich die Politik dieses Thema Teuerung vielleicht nicht lösen kann? Oder ist es den Menschen oder unseren Zuseherinnen und Zusehern so wichtig, weil es halt nun mal das wichtigste Thema ist? Ich gehe halt in den Supermarkt und denke mir, um Gottes Willen, kaufe mir irgendwo einen Hotdog und zahle 6 Euro, sage noch Servus.
Es ist die persönliche Betroffenheit natürlich. Das, ja? Ne? Jeder Einzelne im Endeffekt spürt jeden Tag, wenn er einkaufen geht, dass alles teurer geworden ist, dass 100 Euro eigentlich nichts mehr sind. Mhm. Ich sage immer, 100 Euro kann man vergleichen mit 100 Schilling früher, ja, als es den Schilling noch gegeben hat. Also da hat es eine massive Verteuerung gegeben. Mhm. Und ich bin persönlich davon überzeugt, den Ursprung dieser Teuerungswelle, der ist in den Energiepreisen. Also als die Energiepreise massiv angestiegen sind, da hat es eigentlich den Anfang genommen. Man hätte damals eingreifen müssen in diese Merit Order. Das ist meines Erachtens absolut nicht passiert. Andere Staaten in Europa haben das sehr wohl gemacht. Diese massive Preisgestaltung. Die konservative Seite hat eher gemeint, das kann nicht sein. Man darf im Endeffekt da nicht eingreifen. Aber das war verkehrt. Und das haben alle Unternehmen gespürt, egal welcher Größenordnung, hat das in den Betrieben zu massiven Kostenexplosionen fast geführt und ist bis in die kleinsten Haushalte gegangen. Und dann gibt es diesen Dominoeffekt. Ja? Einer fängt an, im Endeffekt die Preise anzuheben und alles andere im Endeffekt zieht nach. Dann hat es zweimal diese KV-Erhöhungen gegeben. Ja? Also ich muss jetzt ganz offen und ehrlich sagen, fast 10%, wissen Sie, was das bedeutet für ein kleines und mittelständisches Unternehmen? Ja, wenn man die Personalkosten auf einmal hochaddiert auf alle Mitarbeiter und gleich vorangestellt, bin jeden einzelnen Mitarbeiter bitte selbst selbstverständlich vergönnt, dass er ein entsprechendes Einkommen hat, mit dem er auch das Auskommen finden kann. Aber was das im Endeffekt auch für die Unternehmerseite bedeutet,
aber,
das ist nicht bedacht.
Herr Lothar, daher ich es aber raus, wenn ich Frau Ganzl zuhöre, boah, dann die Konservativen das Ding gegen die Wand gefahren, weil einfach nur, ich will da nicht in den Markt eingreifen. Und das hat ein Problem nach dem anderen letztlich ausgelöst.
Naja, ich würde mal sagen, unter den Wirtschaftswissenschaftlern gibt es sicherlich zwei Ansichten. Die Frage ist, mache ich das mit Bremsen? Also Merit Order ist nicht eingegriffen worden, sondern ob es ist in Preisbremsen oder in Mitpreisbremsen. Oder ich mache es, wie es Österreich gemacht hat, im Prinzip, wenn sie den Geldhahn aufbrannt und 48 Milliarden ausgeschickt hat und im Prinzip dazu geführt hat, dass relativ viel kompensiert worden ist über die ganze Sache. Da kann man sich darüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Was wir jetzt momentan sehen, dass Österreich das zweithöchste Inflation hat im Euroraum, ist sicherlich KV-bedingt der größte Teil. Die Energiepreise sind es nicht mehr, es ist Gastro, Lebensmittel und die Dienstleistungen vor allem. Ich kann nur sagen, und das hört wahrscheinlich die Politik auch ungern, weil es zu anderen aussieht, man sollte an sich darauf hoffen, dass die EZB die Zinsen nicht senkt, weil damit man die Inflation noch in den Griff kriegt in Österreich. Das will die Politik vielleicht unbedingt nicht, weil Österreich ein großes verschuldetes Land ist für die einzelnen Bürger. Aber sage ich auch, bin ich immer ganz böse recht selber schuld, weil die meisten in Österreich nur variable Zinssätze genommen haben und keine fixen. Also da ist mir ein bisschen zwischen Baum und Borke. Das Thema ist subjektiv und objektiv, da bin ich dabei. Objektiv stimmt es nicht immer mit den Teuerungen. Subjektiv hat jeder das Gefühl, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich denke doch, dass es nicht besonders gut gelungen ist, runterzukommen, so wie Deutschland oder andere Länder in Österreich. Aber man ist runtergekommen in der Inflation, wenn ich heute bei 3,5, 3,4, bei 3,3% bin in dieser Richtung.
2% ist da das Ziel, aber wir waren da schon ganz woanders. Ja. Okay, Herr Klenk, also wie ist subjektiv, objektiv? Also subjektiv fühle ich mich arm, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, aber objektiv ist eigentlich hier vieles richtig gemacht worden.
Naja, man muss noch eins betonen, die Inflation trifft die Leute ja ungleich. Also jemand, der sehr wenig Einkommen hat, wird ja von der Inflation viel härter getroffen, weil er viel mehr von seinem Geld ausgibt und auch vor allem in Gütern ausgibt, die viel stärker gestiegen werden. Das heißt, und das erklärt ja auch sozusagen diesen Aufschwung der Rechtspopulisten, die sich da draufsetzen, weil natürlich viele der Leute, die wenig Geld haben, jetzt müssen wir vielleicht wieder mal in Klassengegensätzen denken, ja, die Inflation tickt und mich trifft die Inflation anders als jemanden, der nur 1.200 Euro hat. Das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, dass in Wien, ich muss es leider sagen, das rote Wien, das ein großes Versprechen gegeben hat, nämlich dass die Vergesellschaftung des Wohnens und der Energieversorgung schützen soll vor den Auszuckungen der Märkte, das unmittelbar in der Ukraine-Krise nicht hingekriegt hat. Wir sehen jetzt, dass die Wien Energie unglaublich hohe Gewinne macht, nicht aus den Gebühren, also nicht aus den Gaspreisen, sondern aus anderen Gründen, aber trotzdem extrem hohe Gewinne hat. Und die Leute sind dort bei den Kundensendern gestanden als Bittsteller. Und der liebe Bürgermeister Ludwig hat dann seine Schecks verteilt, so wie früher der Jörg Haider an die Murtel, und hat in die warme Hand der armen Leute also eine Förderung gegeben. Und ich glaube, in Wien 600.000 Leute haben dann einen Mietkostenzuschuss gekriegt. Also irgendwas hat da nicht funktioniert. Und dass Ludwig am Höhepunkt sozusagen der Krise dann die Mieten in Wien erhöht hat, um das Maximum, das möglich war, ist eine wirklich schwere Verfehlung gewesen des roten Wiener Bürgermeisters. Und das wird ihm bei der nächsten Wahl viele, viele
Stimmen kosten. Frau Ganzl, sind Sie nicht mehr in der SPÖ, das sollte man jetzt dazu sagen, bevor Sie antworten. Aber ja, Herr Klenk hat das perfekt formuliert.
Auch wenn er dann Ausgleichszahlungen gegeben hat. Aber die Leute haben das Gefühl gehabt, sie tabacken es nicht und ihre Raten werden teuer. Und diese Einmalzahlungen, die sind schnell mal weg. Und das war ein großer Sündenfall des Roten Wien. Und dafür werden sie bei der nächsten Wahl, ich wette, der Herr Bogo, die KPÖ, die ganzen linken Parteien werden dort antreten. Und das wird der SPÖ viele Stimmen kosten.
Frau Ganzl, hat man in Salzburg gesehen?
Hat man in Salzburg gesehen.
Ich möchte auf eines noch vielleicht eingehen, ja, weil Sie angesprochen haben, wir haben in Österreich ein anderes System gewählt, dass da viele Zuckerl verteilt worden sind, was Sie werden es auch bekommen haben. Ich habe, glaube ich, gestern den Teuerungsausgleich bekommen. Das wird bei uns der Gemeindeverband für Umweltschutz, der hebt ihn quasi oder verteilt ihn an die Bürgerinnen und Bürger. ich habe heiße 23,67 Euro bekommen. Also ich stelle mir jetzt wirklich die Frage, was soll das Ganze? Ja, das spürst du überhaupt nicht. Ja, da kommt ja nichts bei den Einzelnen an, dass noch es noch wert ist, als Teuerungsausgleich bezeichnet zu werden. Also das ist lächerlich mittlerweile. Und da ist so viel Geld verbrannt worden, und mich würde mehr interessieren, was kostet eigentlich diese ganze Verteilung an die Bevölkerung? Ja? Also dieser Verwaltungsaufwand, glaube ich, wird ungemein mehr ausmachen,
aber als wir tatsächlich noch ankommt. Wir waren ja bei der Stadt Wien, aber da müssen
genau. Die EVN reden und über den Verbund reden. Ja, wir können ja über die Energieversorger genauso reden.
Wollte ich genauso gerade sagen. Es ist nicht nur die Wien Energie, sondern es sind alle Energieversorger, die in diesen letzten Jahren immens viel verdient haben. Und nicht nur die Energieversorger, es sind alle Banken. Also Banken haben in dem Jahr 2023 die größten Umsätze, die größten Gewinne seit Bestehen ihrer Geschichte geschrieben. Wir zahlen Zinsen, extrem hohe Zinsen, ob das Unternehmenskredite, Privatkredite sind, und Banken auf der anderen Seite fahren Gewinn ein. Das passt einfach nicht zusammen, und das spürt die Bevölkerung auch draußen. Ja? Wohnen, Mieten, es ist ja alles teurer geworden. Und übrigens, nicht nur das Rote Wien, die gesamte öffentliche Hand, es fängt bei der kleinsten Gemeinde in Niederösterreich, in allen Bundesländern an, haben sofort alle sämtliche Abgabengebühren angehoben. Und das ist, glaube ich, in Österreich eins der größten. Ich kann das gar nicht mehr hören, dass wir ein Einnahmenproblem haben. Nein, das haben wir nicht. Österreich nimmt so viel Steuern ein wie noch nie, aber wir haben ein massives Ausgabenproblem.
Jetzt merkt man, dass Sie keine Sozialdemokratin mehr sind. Gut, Frau Gansel, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Florian Klenk. Vielen herzlichen Dank, Ralf Wolfgang Lothar. Vielen herzlichen Dank an Sie. War sehr kurzweilig, ich hoffe auch für Sie. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie das denn wollen. Morgen Abend dann mit dem stimmgewaltigen PR Manager Dani Kapp, mit Falter-Journalistin Barbara Todt und mit dem ehemaligen Grünen-Politiker Harald Walser. Wild umstritten, morgen 21 Uhr.